Wir werden weitergehen mit Apostelgeschichte ab Kapitel 2, Vers 1. Verse 1 bis 13 werden wir uns jetzt miteinander anschauen, was der Herr uns dadurch zeigt und lehren will. Okay, könnt ihr das lesen? Ja? Sehr gut, ich kann es nicht einmal von da lesen. Aber ich habe es hier als Text mir sehr schön groß ausgedruckt. Ich lese ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Pfingsten ist ein jährliches Fest, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Auf Griechisch Pentekoste. Es bezeichnet das jüdische Wochenfest, das Gott dem Mose gegeben hat für das Volk. In 3. Mose Kapitel 23, Vers 15 bis 21 ist kurz beschrieben, was die Juden an diesem Tag tun sollen. Ab Vers 17 heißt es dort: Bringt als Erhebungsopfer aus euren Wohnsitzen zwei Brote dar, gebacken aus 2 Zehntel Eva Weizenfeinmehl mit Sauerteig als Erstlingsgabe für Jahwe, für den Herrn. Dieses jüdische Fest, das Gott angeordnet hat, Shavuot genannt auf Hebräisch, das ist ein Erntefest. Das ist praktisch, wo die erste große Ernte im Jahr stattfindet in Israel. Das ist der Beginn der eigentlichen Erntezeit. Und das ist natürlich Gottes Absicht, mit diesem Fest etwas symbolisch schon auszudrücken, was er dann umsetzen wird in der ganzen Welt. Die Geisterfüllung bewirkt eben die Erntezeit schlechthin, die Gott einsammeln will unter den Menschen. Es ist eben Gottes Plan zu zeigen, Er hat eine große Ernte vor, deswegen lässt er dieses Fest, nimmt er dazu, um die geistliche Erntezeit zu beginnen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Unter allen Heiden, unter allen Nationen. Und es ist ja schon bemerkenswert, mit was sollen diese Brote gebacken werden, diese zwei Brote, die jeder darbringen soll dem Herrn? Ist es euch aufgefallen? Ganz ungewöhnlich. Mit was sollen die gebacken werden? Mit Sauerteig. Ihr wisst, am Passafest bis heute kehrt jede jüdische Frau, symbolisch, aber auch in Wirklichkeit, jedes Bröselchen Brot, was mit Sauerteig gebacken wurde, aus dem Haus aus. Da darf kein Bröselchen mehr da sein, weil Sauerteig ist eigentlich ein Bild für Sünde. Und hier soll ein Brot gebacken werden mit Sauerteig, das dem Herrn dargebracht werden soll, von jedem Israeliten. Sauerteig ist ein Bild für Unreinheit, ein Bild für die Nationen, für alle Völker außerhalb Israels. Und sie, wir gehören dazu, wir werden dem Herrn dargebracht. Und es heißt hier, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. Wenn in der Bibel was steht und die Zeit erfüllte sich, hier auf Pfingsten, es erfüllte sich, der Tag der Pfingsten erfüllte sich. Das ist immer ein Sprachgebrauch, der anzeigt, Gott hat diesen Tag schon von Ewigkeit her geplant, dann geoffenbart im Alten Testament und jetzt erfüllt es sich. Was Gott geplant hat, das wird jetzt Wirklichkeit. Das setzt er jetzt hier auf Erden unter den Menschen um und beginnt damit im Volk Israel, aber mit dem Ziel, alle Heidennationen Gott darzubringen. Gott hat diesen Tag erwählt, diesen Tag der Geistausgießung. Und dann hören wir im Text, sie waren alle einmütig beisammen. Diese 120 ungefähr, wie Lukas uns das schreibt, die waren einmütig beisammen. Nun können wir uns vorstellen, was bedeutet Einmütigkeit? Ich glaube, auf jeden Fall ist kein Streit dort, keine Sünde, die jedenfalls keine bewusste Sünde, kein Neid, kein Schlechtreden hinterm Rücken vom anderen. Übrigens, man darf Dinge gerne ansprechen. Wir sind da sogar sehr froh und dankbar, wenn sie offen angesprochen werden, weil dann kann man auch damit umgehen. Aber wenn wir hinterm Rücken von jemand reden, das ist schlecht. Ich glaube, diese Dinge waren alle nicht da, sondern es war eben Wahrheit und Ehrlichkeit, auch vielleicht eine gewisse Zuneigung, aber das muss nicht unbedingt sein, kann man trotzdem einmütig sein. Aber diese Einmütigkeit ist sicher eine gute und wichtige Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie fördert jedenfalls das Wirken des Heiligen Geistes auch in jeder Gemeinde. Sie warteten auf die Geistausgießung, weil Jesus das schon vorher angeordnet hatte. In Apostelgeschichte 1,4 heißt es schon, Und als er, Jesus, mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also in gewisser Weise waren die 12 Apostel und die Jünger, die versammelt waren, nicht völlig überrascht, dass sie das erleben, was sie erleben. Sie wussten natürlich nicht, wie das genau sein wird. Sie wussten nicht einmal genau den Tag. Aber wenn Jesus sagt, in wenigen Tagen, dann sind es nicht Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. Dann sind es wenige Tage. Und deswegen haben sie auch wirklich in Jerusalem sich immer wieder versammelt nach dem Passafest, um darauf zu warten, was der Herr verheißen hat. Auch wenn sie sicher nicht genau wussten, wie das dann geschehen wird, was es mit ihnen machen wird, aber sie waren nicht völlig überrascht. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden oder dahinstürmenden, gewaltigen oder heftigen, starken Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und plötzlich, insofern kam es überraschend plötzlich, aber nicht so, dass sie überhaupt nicht wussten, dass irgendwas passieren wird. Aber dennoch war es plötzlich, weil sie eben nicht genau wussten, an welchem Tag und wie das geschehen wird. Ja. Was bedeutet es? Ich werde meinen Geist ausgießen. Das hatten sie ja auch noch nicht erlebt. Das war für sie auch das erste Mal. Plötzlich ist der Geist Gottes ist ihnen verheißen. Und das gilt auch für alle Menschen aller Zeiten, die jemals mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Es geschieht dann plötzlich insofern, weil wir doch nicht wissen, wann es genau eintritt und wie es sich auswirkt. Und es bedeutet auch plötzlich, sie haben darauf gewartet, weil Jesus es ihnen, ja, er hat es angeordnet, er hat gesagt, wartet, geht noch nicht nach außerhalb von Jerusalem, sondern wartet, bis es passiert ist. Und das zeigt auch, es geschieht dann doch plötzlich, weil einfach Gott souverän ist und souverän bleibt. Er gibt den Geist dann, wenn er es für richtig hält. Und er weiß genau, wann wir in der richtigen inneren Verfassung sind und wenn die Zeit erfüllt ist. Er wollte eben genau dieses Pfingstfest dafür nehmen, weil es schon andeutet, dass da die Erntezeit, die weltweite Erntezeit beginnt, die seit 2000 Jahren auch nicht mehr aufgehört hat. Preis sei dem Herrn. Vom Himmel her kam dieses Brausen, dieser Sturm, dieser starke Sturm. Vom Himmel her kommt übrigens alles Gute. Ja, alles Gute kommt von oben, schreibt Jakobus in seinem Brief. Vom Himmel her, von Gott her, kommt alles Gute. Jakobus 1,17, er sagt, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechselt bei ihm Licht und Finsternis. Alles Gute kommt von oben. Wenn Gott den Geist gibt, dann ist es sehr, sehr gut. Letztlich gibt er sich dadurch ja uns selbst. Ein gewaltiger Wind erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ein gewaltiger Wind. Es ist ein starkes Wirken, es ist eine neue Heilsepoche. Es ist eine Zeit, die vorher so nie gegeben hat. Der Heilige Geist hat in einzelnen auserwählten Menschen im Alten Testament schon gewirkt. Die Propheten haben durch den Geist Gottes die Prophetien empfangen, die uns aufgeschrieben sind. Der König David war gesalbt mit dem Heiligen Geist. Deswegen, er war ja auch ein Prophet unter anderem, hat viele Psalmen geschrieben und so weiter. Aber es ist eine völlig neue Dimension von Wirken Gottes unter den Menschen. Das wird durch diesen starken Wind des Heiligen Geistes angedeutet. Es ist kein leises Säuseln. Natürlich spricht der Heilige Geist auch heute manchmal, wenn wir stille sind. Ja. Walter hat schon ein bisschen was angedeutet. Es ist ja nicht so einfach, stille zu sein. Ja. Nichts zu denken, also ganz ehrlich, das kann man gar nicht. Da kannst du üben, so viel du willst. Du kannst nie nichts denken, das geht nicht. Das ist unser Gehirn nicht dazu geschaffen. Wir denken immer. Du kannst nur dein Denken in eine bestimmte Richtung lenken. Das kannst du tun. Aber nichts denken, das kannst du nicht. Das machen in Buddhismus gibt es da Übungen, die das versuchen. Ja. Aber gelinde gesagt, dafür ist unser Gehirn von Gott nicht gemacht. Ja, wir denken immer. Du denkst selbst im Schlaf, auch wenn es dir dann nicht bewusst ist, dein Gehirn arbeitet immer. Ehrlich gesagt, auch Gott sei Dank. Ja. Also bei manchen habe ich manchmal den Eindruck, manchmal bei mir selber, dass mein Gehirn nicht in die richtige Richtung gelenkt ist. Ja. Es ist gut, wenn wir unser Gehirn dem Herrn hingeben und eingeschaltet lassen. Wir brauchen es dringend. Das ganze Haus, heißt es, wurde erfüllt mit diesem Wind, mit diesem Brausen. Das ist natürlich ein Bild dafür, dass all die Menschen, die darinnen waren, erfüllt werden, alles Fleisch wird erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn es heißt, das ganze Haus wurde erfüllt mit diesem Brausen und mit diesem starken Wind, dann bedeutet es natürlich nicht, dass das Haus geisterfüllt wird. Gott steckt nicht in den Mauern und was weiß ich drin, versteht ihr? Sondern es bedeutet einfach, dieses ganze Haus ist gesegnet. Es ist so, wie wenn Josua sagt, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Natürlich können wir auch mit unserem Haus Gott dienen, indem wir es öffnen, Gäste haben und so weiter. Aber die Erfüllung des Heiligen Geistes gilt den Menschenherzen. Das ist ganz klar. Ja. Und was mir erstmalig aufgefallen ist bei diesem Text, ich weiß auch nicht, warum das so dasteht, da heißt, sie saßen. Als der Heilige Geist plötzlich kam, mächtiges Brausen, mächtiger Wind, heißt, in dem Haus, in dem sie saßen. Warum steht da eigentlich, warum sie saßen? Da steht nicht da, die standen gerade da in der Anbetung und ich weiß nicht was, die saßen dort. Steht wörtlich hier. Vielleicht hörten sie gerade eine Wortauslegung. Vielleicht hat gerade Petrus oder einer der anderen Apostel oder wer auch immer gerade einen Psalm vorgelesen und sie saßen dort. Könnte sein. In der Synagoge sind sie gewohnt. War schon jemand von euch mal in der Synagoge? lohnt sich. Man kann auch hier in Ulm, kann man sich anmelden, kann man auch Synagoge besichtigen. Wir hatten in der Gemeinde, wo Manuela und ich herkommen, im Fränkischen, wir hatten einmal im Jahr in einer alten, restaurierten Synagoge, die einzige im Landkreis, die erhalten geblieben ist nach dem Holocaust, hatten wir einmal im Jahr einen Gottesdienst als Gemeinde. Synagoge hat Sitzgelegenheiten meistens außenrum. In der Mitte steht Predigerpult. Und die sitzen oft dort und hören das Wort Gottes und unterhalten sich auch dort. Synagoge ist auch für sowas gedacht. Diskutieren miteinander über das Wort Gottes und so weiter. Das könnte hier genauso gewesen sein, kann sein. Sie haben sich auch gerade einfach unterhalten, vielleicht füreinander gebetet. Ich weiß es nicht, aber es heißt, sie saßen dort. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es kamen Zungen wie von Feuer. Zungen aus Feuer oder wie von Feuer. Feuer, der Heilige Geist ist auch Feuer oder wie von Feuer. Das ist auch heute noch so. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, tut er auch ein bestimmtes Werk der Reinigung, der Läuterung. Dafür ist Feuer auch ein Bild. In Lukas 3,16 heißt es, doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das sind nicht zweierlei Dinge, der Heilige Geist und Feuer, sondern das ist hier einfach eine Doppelung. Er wird euch mit Heiligem Geist und darin enthalten mit Feuer taufen. Gott reinigt uns durch seinen Heiligen Geist. Das ist nicht nur ein punktuelles Ereignis, da fängt es an, wenn wir uns zum Herrn hinwenden, mit anderen Worten uns bekehren oder für Jesus entscheiden. Egal, ob du herangewachsen bist in einer christlichen Familie oder ob du irgendwann durch andere einfach zum Glauben kommst an Jesus, irgendwann braucht es immer eine persönliche Entscheidung, dass ich mein Leben Jesus gebe. Und es ist immer damit verbunden, dass der Heilige Geist uns erfüllt und ein Werk der Reinigung tut unser Leben lang. Der Heilige Geist macht uns, heißt es an anderer Stelle in den Evangelien, er überführt uns von Sünde. Oder im Johannesbrief. Das ist ein dauerndes Werk. Der Heilige Geist ist auch Feuer. Und das ist auch so wertvoll, dass er dieses Werk in uns tut. Das Wasser ist eine äußere, sichtbare Reinigung. Ein Symbol aber für die innere Reinigung. Ja. Feuer läutert uns, reinigt den inwendigen Menschen. Insofern, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, kommt auch ein Stück Gericht Gottes in unser Leben. Insofern, dass er uns sagt, das ist gut und das ist schlecht. Und das leg ab und das zieh an. Den neuen Menschen zieh an, den alten leg ab. Das ist ein Weg, ein Prozess. Nachdem ich gläubig geworden bin, fügt es einfach nur so kurz ein, habe ich auf der einen Seite eine riesige Freude erlebt. Ich bin, als ich damals die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt habe, meine Bekehrung erlebt habe, es war bei mir punktuell eins, bin ich aus meinem Zimmer damals in diesem Kloster, wo wir diese Freizeit halt hatten, hat mit dem Kloster selber nichts zu tun gehabt, aber wir hatten halt dort Unterkunft Und ich habe eine Freude gehabt, wie ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Ja. Aber auch, ich hatte sofort auch Sündenerkenntnis. Nicht über mein ganzes Leben, das hätte mir wahrscheinlich alle Freude geraubt dann. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und habe trotz 18 Jahren schon genug auf dem Buckel gehabt. Hätte nicht alles verkraftet, wenn der Heilige Geist das alles auf einmal einem zeigen würde. Aber die ersten Monate und Jahre waren auch immer wieder Dinge, die der Heilige Geist in meinem Leben mir gezeigt hat, nach und nach. Und ich wusste genau, das muss ich in Ordnung bringen. Da muss ich jemand um Vergebung bitten. Oder da muss ich jemand was zurückgeben, das ich ihm gestohlen hatte. Ja. Ja, in der Arbeit lässt man ja leicht mal was mitgehen. Ne? Ein schönes Werkzeug, was man brauchen kann. Und so lauter so Kleinigkeiten halt. Ne? Keine 10.000 Euro gestohlen. D-Mark wären es damals noch gewesen. Nur so Kleinigkeiten. Ja? Das macht ja jeder. Irgendwann hat der Heilige Geist mir gezeigt, ich soll das zurückbringen. Und andere Dinge. Menschen um Vergebung bitten. Der Heilige Geist ist auch mit seinem Feuer der Reinigung unterwegs. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Weg mit ihm gehen, weil das macht uns dann frei. Das macht unser Gewissen frei. Das macht unseren Körper gesünder. Das ist eine Realität. Menschen, die umkehren, werden gesünder. Ja. Nicht, dass wir ewig leben, aber es macht uns gesünder, weil es uns auch unser Inneres einfach freier macht, Belastungen wegnimmt. Diese Zungen zerteilten sich. Das ist ein Bild dafür, da kam eine Zunge, und die zerteilte sich auf alle, das konnten die sehen, sonst könnten wir das gar nicht berichtet bekommen. Das bedeutet aber auch ganz bewusst, dass Gott es so macht. Alle empfangen denselben Geist Gottes. Da gibt es keinen, der einen anderen Geist empfängt. Alle werden vom selben Geist Gottes erfüllt. Und der wirkt übrigens auch die Einheit unter uns, weil es derselbe Gott ist, derselbe Geist. Und sie zerteilten sich und sich auf jeden von ihnen setzten. Die Zungen setzten sich nur auf den Petrus. Die anderen sind leer ausgegangen. Schade, ne? Petrus war eben erwählt. Der hat alle Pfunde abgekriegt. Ja. Sie zerteilten sich und setzten sich auf jeden. Da war vielleicht die Maria Magdalena, aus der Jesus, ich weiß nicht, wie sie in den Evangelien geschrieben ist, ich glaube, 7 Dämonen ausgetrieben hatte, die war vielleicht bei diesen 120 auch dabei. Auf die kam genauso der Heilige Geist und setzte sich genauso eine Zunge wie auf den Petrus. Kein Unterschied, weil sie alle durch das Blut Jesu gereinigt worden sind, dass Jesus 50 Tage oder 52, 53 Tage vorher für alle vergossen hatte. Jeder Gläubige, jeder, der sich Jesus zuwendet, ist würdig und soll die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und darf sie empfangen und Gott möchte, dass du sie empfängst. Es kann eigentlich keinen geben, der sich Jesus zuwendet, der nicht erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Weil Gott es möchte, dass jeder erfüllt wird. Die Zunge kommt auf jeden. Da gibt es keinen Unterschied. Und die Zunge, die auf Maria Magdalena oder sonst einen der 120 kam, die war genauso groß wie die bei Petrus und den 12 Aposteln. Das war nicht so, dass die 12 Apostel größere Flammen bekommen haben als die anderen. Der Heilige Geist kommt auf alle Gläubigen, derselbe Geist in gleicher Weise. Und wenn du so willst, das kann man nicht so sagen eigentlich, aber in der gleichen Menge, ja, der Geist Gottes ist nicht beim Petrus mehr als bei einem der 120. Da gibt es keinen Unterschied. Das zeigt uns dieses Schriftwort. Das ist so wichtig. Gerade wenn vielleicht jemand von sich nicht so besonders wertvoll denkt. Die Schrift sagt, die Zungen teilten sich und da gab es keinen Unterschied. Der Heilige Geist, der dich erfüllt, ist derselbe Geist in der gleichen Menge, Quatsch eigentlich das Wort sozusagen, aber ich sage es trotzdem bewusst, wie bei den 12 Aposteln. Der einzige Unterschied ist, was der Geist Gottes in uns bewirkt. Die Gaben und Fähigkeiten, die er dem Einzelnen gibt, sind teilweise unterschiedlich. Aber er selbst ist in dir genauso wie in Petrus und in Johannes und Jakobus und Andreas und allen 12. Dankeschön, sehr gut. So ein Zeitwächter ist sehr wertvoll. Alle fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Alle. Weil derselbe Geist auf sie gekommen ist. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es da keinen Unterschied gibt. Und ich persönlich glaube, dass das auch ein Hinweis ist, dass in neuen Sprachen zu reden, jedem, der gläubig wird, von Gott geschenkt werden möchte. Das ist vor allem eine Gebetshilfe. Ja, hier ist es eine Verkündigungshilfe, aber das werden wir noch sehen, das ist eine in der Weise einmaliges Ereignis, dass es in dieser Weise zur Verkündigung dient. Es gibt es noch in der Weise im Gottesdienst, wenn jemand in neuen Sprachen redet und dann eine Auslegung gibt, dann dient es auch in der Hinsicht zur Verkündigung. Aber so wie es hier geschehen ist, ist es einmalig. Alle fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Da werden sie aufgezählt, aus welchen Ecken des Römischen Reiches sie alle zusammenkamen, sogar außerhalb des Römischen Reiches. Mesopotamien wird genannt, das hat ja nicht zum Römischen Reich gehört. Die jüdische Gemeinde war damals schon in viele Länder zerstreut. Das ist nachher, als die Römer Jerusalem zerstörten, 70 nach Christus und den Tempel, noch massiver geworden. Aber allein durch die babylonische Gefangenschaft kamen schon viele weit weg. Nicht alle sind zurückgekehrt und Juden haben sich auch in vielen anderen Ecken des Römischen Reiches und außerhalb angesiedelt. Und Pfingsten war ein Pilgerfest. Zum einen sind da auch Juden, natürlich haben die das nicht jedes Jahr gemacht, weil es natürlich eine riesige Reise war für jeden von denen und teuer war. Reisen ist immer teuer. Ja. Das ist einfach so. Aber es war einfach manchen wichtig, zumindest einmal vielleicht in ihrem Leben nach Jerusalem zu gehen am Pfingstfest. Und natürlich waren auch aus solchen Gegenden manche Juden wieder nach Judäa und Jerusalem zurückgekehrt und nach Galiläa und sind zum Pfingstfest gekommen, waren aber von Geburt an praktisch in anderen Gegenden geboren und konnten in der Regel oft auch nicht mehr Hebräisch sprechen. Sondern die sind geboren in anderen Sprachen, haben andere Muttersprachen gehabt. Insofern sind die schon hier ein Vorbild, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf alle Nationen, unter denen sie leben. Alle Heidenvölker. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Hier wirkt der Heilige Geist ein Sprachenwunder. Ich glaube wirklich, dass es ein Sprachenwunder war, nicht ein Auslegungswunder. Denn ich denke, die Jünger sprachen wirklich in anderen Sprachen. Es war nicht so, dass die sozusagen einfach in irgendeiner fremden Sprache gesprochen haben und die anderen haben ein Auslegungswunder erlebt, indem sie das dann in ihrer Sprache gehört haben. Sondern die Schrift sagt auch, sie sprachen in anderen Sprachen. Und zudem waren die Hörer zu dem Zeitpunkt, die da entsetzt waren, erstaunt waren, verwundert waren, die zusammengeströmt sind wegen Getöse, die waren ja noch nicht geisterfüllt. Die hätten die Gabe der Auslegung der fremden Sprachen gar noch nicht haben können. Also ich gehe davon aus, dass wirklich die 120 in neuen Sprachen geredet haben, die die anderen eben als ihre Muttersprache erkannten. Ich habe noch drei Gedanken, dann schließe ich ab. Sind diese nicht alle Galiläer? Warum wussten die, dass die aus Galiläa gekommen sind? Gerade die Apostel, ja, wissen wir ja, die sind alle aus Galiläa gekommen. Oder die allermeisten von ihnen jedenfalls, weil die einen Dialekt hatten. Daran haben die anderen Juden genau erkannt, der stammt nicht aus Jerusalem, auch nicht aus Judäa, ringsum Jerusalem. Der kommt aus Galiläa. Die haben einen Dialekt gehabt. Und sie waren verlegen, ja, die anderen Leute, die haben das nicht deuten können, die haben nicht verstanden, was da vor sich geht. Ja. Aber das, was Gott hier durch dieses Getöse bewirkt hat, erregt Aufmerksamkeit. Und die Leute kommen zusammen und das ist das Ziel, was Gott hatte. Er wollte durch dieses Getöse Aufmerksamkeit erregen. Nicht nur bei denen, die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, sondern auch, dass gleich viele neugierig werden. Aber es ist immer so, dass die Menschen eigentlich, wenn sie jemand begegnen, der geisterfüllt ist, sie können es nicht deuten. Die verstehen es nicht. Hätte ich ja auch noch nicht verstanden. Ich habe an dem jungen Mann, der mich zum Glauben geführt hat, wesentlich jedenfalls, haben andere auch dazu beigetragen, aber der war wesentlich. Ich habe nicht verstanden, was der hat. Ich habe nur gemerkt, der hat was, das habe ich nicht. Das habe ich gemerkt. Aber ich konnte es nicht deuten. Ich habe auch gedacht, ich bin gläubig. Also so oft, wie ich in die katholische Kirche gegangen bin, gab es im ganzen Dorf bei uns nur noch eine Familie, die vielleicht öfters gegangen sind. Also wenn jemand gläubig war, dachte ich, dann bin ich. Ja. Aber ich habe gemerkt, der hat was, das habe ich nicht. Und ich habe es nicht verstanden, was das ist, bis ich selber erlebt habe. Und Gott möchte, dass wir das alle erleben. Jeder Jesus als seinen Herrn annimmt Und dann gilt die Verheißung, dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dafür möchte ich einladen und auch noch beten. Ich möchte euch einladen, euch einfach innerlich dem Herrn hinzugeben. Auch wenn ihr schon lange unterwegs seid, der Heilige Geist kann immer wieder neu uns erfassen, immer wieder neu uns entzünden und ermutigen, auch Umkehr neu wirken durch sein Feuer. Und das ist hilfreich, wenn er das tut. Aber die Voraussetzung ist, Jesus als Herrn anzunehmen. Nur wer Jesus als Herrn annimmt, kann mit dem Heiligen Geist und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass die Zeit erfüllt war, die du festgelegt hast an Pfingsten, dass du deinen Geist, dich selbst in dieser Weise hingibst, dass alle, die Jesus annehmen, die sich durch sein Blut reinigen lassen, dass sie erfüllt werden mit dir selbst, mit deinem Heiligen Geist, der eben nicht der Geist dieser Welt ist, sondern der uns wirklich in der Gemeinschaft mit dir leben lässt, der uns den Weg des Heils führt, der uns zu Zeugen für dich macht. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder das erleben darf, dass er umkehrt zu deinem Sohn Jesus, dass er dadurch würdig wird und das, was du versprochen hast, auch empfängt, deinen Geist. Komm du, Herr, komm du, weil alles Gute kommt von oben, Herr. Komm du und stärke du jeden, der dich schon kennt. Und ich bitte dich für jeden, der dich noch nicht wirklich als Herrn angenommen hat, dass er dich ganz persönlich annimmt. Dass er das Heil empfängt in dir. Komm du und wirk du jetzt und wirk du weiter. Und ich danke dir, dass du das tust. Amen.